Bist du schon einmal beraubt worden? Ist bei dir schon mal eingebrochen worden und du bist beklaut worden? Ich vermute, es sind Leute heute Morgen da, bei denen es passiert ist. Und das fühlt sich gar nicht gut an. Es hat dieses Ausgeliefertsein. Jemand hat mit seinen Fingern in meinen Sachen rumgewühlt, ich weiß nicht wo, verwundbar und unsicher. Ich habe Dinge verloren, Geld, Schmuck, Laptop vielleicht, Kamera, keine Ahnung, einfach weg, die Früchte meiner Arbeit mir gestohlen worden. Und wenn man so etwas erlebt hat, dann möchte man es verhindern. Man will nicht, dass es wieder und wieder passiert. Leute lassen sich dann Schlösser einbauen an ihre Fenstern oder schaffen sich einen Hund an oder eine neue Tür, die andere Verriegelung hat. Eine Alarmanlage. Stell dir vor, du bist bestohlen worden, aber du kannst es nicht ändern. Du kannst die Lage nicht ändern und du weißt, es kann immer wieder passieren und es wird immer wieder passieren. So erging es in einer gewissen Zeit dem Volk Israel. Wir hören aus dem Buch der Richter im 6. Kapitel. Die Israeliten wurden von ihnen so schwer bedrückt, dass sie sich in Felsklüften, in Höhlen und auf den Bergen verstecken mussten. Immer wenn sie ihre Felder in der Ebene bestellt hatten, kamen die Midianiter, die Amalekiter und die Beduinenstämme aus dem Osten, machten sich im Land breit und vernichteten die ganze Ernte bis nach Gaza am Mittelmeer. Sie ließen nichts übrig, wovon das Volk Israel sich ernähren konnte, und raubten auch alle Schafen, Ziege, Rinder und Esel. Mit ihren Herden und Zelten fielen sie wie ein Heuschreckenschwarm über Israel her. Niemand konnte sie und ihre Kamele zählen, so drangen sie immer wieder im Land ein und verwüsteten es. Die Israeliten sind den Nachbarvölkern völlig schutzlos ausgeliefert. Diese kriegerischen Beduinenstämme fallen über sie her, kommen aus der Wüste wie ein heißer Wind am Mittag, wie ein Heuschreckenschwarm und fressen das Land kahl. Nichts bleibt verschont. Gerade hat man gepflanzt und jetzt geerntet und gedroschen und dann wird das Korn schon wieder gestohlen. Und sie haben nichts, was sie den Feinden entgegensetzen können. Nichts außer sich zu verstecken, sich zu verbergen, zu sehen, kann ich irgendwo so viel bewahren, dass es reicht, dass wir überleben können. Nur eine Sache am Rande. Es hat etwas damit zu tun, dass das Volk nicht organisiert ist. Dass sie keine staatliche Ordnung haben, dass jeder nur auf eigene Kappe unterwegs ist. Und das gibt uns einen Hinweis darauf, Dinge im Alten Testament, die äußerlich sind, sind für uns Leute des Neuen Bundes immer ein Hinweis auch auf geistliche Prozesse. Und es ist immer so, wenn ich als Christ allein stehe, wenn ich keine Gemeinschaft habe, wenn ich nicht unter dem Dach bin einer Gemeinschaft, die mich schützt, die stärker ist als nur meine geistliche Power, dann bin ich eine leichte Beute, um ausgeraubt zu werden, eine leichte Beute für den Feind. Sie haben den Feinden nichts entgegenzusetzen. Wie gesagt, das Volk Israel, seine Geschichten, wie ein Bilderbuch geistlicher Wahrheiten für uns. Und das Thema hier ist die Bedrückung durch die Feinde, fortwährend ausgeraubt zu werden. Damals ging es um konkrete Dinge. Die Beduinen kamen aus der Wüste und haben die Ernte geraubt. Interessanterweise, ich habe das nochmal nachgelesen, vermutlich war es gerade in dieser Zeit, dass man gelernt hat, Kamele zu reiten. Vorher hat man sie schon als Haustiere gehalten, aber nur um sie zu melken. Und es brauchte die Erfindung eines ganz besonderen Sattels, der trotz des Passgangs auf dem Kamel hält, damit man auf ihm reiten kann. Und das machte diese Beduinenstämme natürlich unglaublich viel beweglicher und flexibler, dass sie jetzt Reittiere hatten, die die Hitze der Wüste aushielten. Und so fielen sie aus der Wüste und Halbwüste heraus kommend im Land Israel ein. Eine ganz neue Bedrohungslage war entstanden. Aber auch heute, auf der geistlichen Ebene, der Feind Gottes, dass Satan liegt auf der Lauer, um Gottes Volk zu stehlen. Denn sein Geschäft ist rauben und reißen und töten und lügen und betrügen. Und damals wie heute ist sein Fokus auf das Volk Gottes. Das sind die Leute, die etwas haben, was er gerne nehmen möchte. Sprich, auch du und ich sind in seinem Fokus, in seinem Sucher. Wie kann ich sie bestehlen? Jetzt kann man sich fragen, aber wieso ist das möglich? Wieso kann er uns bestehlen? Wieso gelingt ihm das? Wir sind doch Gottes Kinder. Wir haben doch die Erwartung, dass wir denken, weil ich zu Gott gehöre, bin ich unter seinem besonderen Schutz. Ja, ja. Aber ich bin eben auch unter der besonderen Attacke. Kommt beides zusammen. Und wir haben das gerade vorhin ja auch im Psalm 91 gebetet. Uns wird es nicht treffen. Keine Plage wird sich unserem Haus nähern. Genauso ist es. Damit die Attacken des Feindes erfolgreich sind, muss man diesen Schirm des Höchsten irgendwie etwas verlassen. Musst du an irgendeiner Stelle heraustreten aus diesem Schutz. Man muss dem Dieb, im anderen Bild gesprochen, einen Zugang öffnen oder offen lassen. Die Tür oder das Kellerfenster oder die Garage. Irgendeine Eingangstür muss es geben. Aus eigener Kraft kommt er nicht hinein. Jesus hat den Feind besiegt. Und er ist gebunden und das, was er tun kann, hat immer etwas damit zu tun, welche Berechtigung geben wir ihm? Was lassen wir zu? Denn es gilt, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und im Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, auf mein Gott, auf den ich hoffe. Daran gibt's nichts zu rütteln. Wir sind geborgen und geschützt. Schauen wir uns die Geschichte im Buch der Richter genauer an. 40 Jahre zuvor hatte das Volk Israel einen grandiosen Sieg errungen gegen die feindliche Bedrohung der damaligen Zeit gegen die Philister. Deborah und Barak hatten die Feinde besiegt und 40 Jahre lang herrschte im Land Frieden und Ruhe. Jetzt sind neue Feinde aufgekommen. Sie sind erstarkt. Jetzt kann man sich fragen, ist das ein natürlicher Prozess, ein ständiges Hin und Her von Frieden und Anfeindung? Oder hat es etwas mit dem Volk Israel selbst zu tun? Und wenn wir da hinschauen, heißt es, so geht die Geschichte los, Richter 6, Vers 1. Die Israeliten taten, was dem Herrn missfiel. Man könnte auch übersetzen, was der Herr verabscheute. Und dann heißt es, und er ließ die Midianiter 7 Jahre über Israel herrschen. Es war etwas passiert, dass sie nicht mehr unter dem Schutz waren. Denn sie taten das, was Gott nicht mochte. Es war kein natürlicher Prozess. Es war auch kein Zufall. Es war keine Prüfung, die Gott ihnen auferlegt hat, um mal rauszukitzeln, wo steht ihr jetzt eigentlich? Sondern es hatte elementar mit dem zu tun, wie sie gelebt haben. Sie haben das gemacht, was Gott nicht gefallen hat. Das Volk Israel ist der Auslöser. Sie sind aktiv beteiligt, denn sie verlassen den guten Weg des Glaubens. Wir Menschen sind super vergesslich. Vor allem, was geistliche Erfahrungen angeht, der Vergangenheit. Sie haben so Wunderbares mit Gott erlebt. Sie haben erlebt, eine Generation oder anderthalb Generationen zuvor, wie Gott sie herausgeholt hat aus der Hand ihrer Feinde. Ja, aber dann rückt das weiter nach hinten. Die Alten sterben, eine neue Generation kommt auf. Sie haben es nicht erlebt, Gott in dieser Weise, aber anscheinend hat die Generation davor es auch nicht in guter Weise verstanden, es zu vermitteln, den Jungen. Wer und wie Gott ist. Das sind ja die gleichen Dinge damals wie heute. Wir denken, Traditionsabbruch sei etwas Neues. Das verändert sich halt alles so stark. Deswegen wäre das heute so. Damals, vor mehr als 3000 Jahren Traditionsabbruch von der einen Generation zur nächsten, es verpasst, weiterzugeben, was Glauben heißt. Das ist, der Glaube ist durch die Generation ist wie eine Kette. Und ein schwaches Glied reicht immer, um die Kette zum Reißen zu bringen. Und wir leben in einer Zeit, wo wir sehen, wie einfach die Kette an ganz vielen Stellen gerissen ist. Und es gibt ja nur eines, wie eine gerissene Kette wieder wird. Man muss sie neu knüpfen. Man muss sie neu anfangen. Und hier sehen wir, was passiert, wenn die Kette reißt oder passieren kann. Sie halten nämlich die Sicherheit, den Frieden und den Wohlstand für selbstverständlich in ihrem Land. Und sie denken, das hätte nichts mit dem Schutz Gottes zu tun. Was denkt man, die würden heute leben? Der letzte Krieg in Deutschland ist 75 Jahre her. Die allerletzten können sich noch aktiv daran erinnern. 70 Jahre Freiheit in unserem Land, 30 Jahre Einheit, Wohlstand und Stabilität. Aber all das ist nicht selbstverständlich. All das ist Gnade und Geschenk und es ist immer zerbrechlich. Wenn andere Länder der Erde gucken, ist doch nicht selbstverständlich, dass bei uns Frieden ist. Wir finden uns leider, wenn wir da ehrlich drauf gucken, auch schon in einem längeren Prozess des geistlichen Downstreamings. Weg von Gottes Werten und seinen Weisungen. Wir wissen es besser, was richtig ist. Und das passiert überall, ganz links in unserer Gesellschaft und ganz rechts, durch Humanismus und Rationalismus, durch Wissenschaft und Liberalität, Selbstbestimmung und Egoismus. Wir gucken dann gerne und sagen, ja, in der Kirche ist es auch so. Und wenn wir ganz ehrlich sind, muss man fragen, ist es bei uns persönlich nicht vielleicht sogar auch so? Dass wir die Dinge für selbstverständlich halten. Kann man sich ganz leicht fragen, wann hast du das letzte Mal für den Frieden in unserem Land gedankt oder gebeten? Oder für den Wohlstand oder was auch immer, für die Stabilität oder für unsere Regierung? Man merkt das immer. Wo man aufhört für zu beten, das hält man für so selbstverständlich, dass es gar nicht mehr nötig ist. Aber es ist immer der gleiche Weg. Die Israeliten geraten in tiefes Elend. Und was macht Gott? Er sendet einen Propheten schon vorher, bevor das Elend kommt, und sagt, hey, ihr habt meine Wege verlassen. Ich wünsche mir anderes von euch. Was machen die Israeliten? Daraus, nichts dazwischen, was es aufhalten kann. Sie hören das wohl, aber sie ändern nichts. Ist doch alles so gut. Passt doch alles. Das wird schon nicht so schlimm kommen. Es hätte noch immer Jotje Jange. Wird schon gut gehen. Was soll schon passieren? Und der Prophet erinnert sie und sagt, hey, ihr wart Sklaven in Ägypten, es ging euch schlecht. Ich habe euch herausgeführt, ihr seid mein Volk. Ich habe die Völker dieses Landes für euch vertrieben und euch das Land geschenkt und ich habe euch gewarnt vor fremden Göttern. Die Israeliten haben es gehört, aber sie haben nichts verändert. Sie haben keine Reaktion darauf gezeigt. In unserem Land kann jeder das Wort Gottes kennen und lesen. Viele wissen auch, was Gott vielleicht eigentlich sagt. Aber es gibt ja immer zwei Möglichkeiten zu sagen, naja, so hat er es nicht gemeint. So eng wird er es schon nicht sehen. Das kann man auch anders verstehen. Das interessiert mich alles sowieso gar nicht. Und schon schiebe ich das beiseite und mache mein eigenes Ding weiter. Aber ein Gottesdienst von Leuten, die sich nicht verändern wollen, kann Gott nicht ertragen. Das sagt er immer wieder. Das gefällt mir nicht. Das Geplärr eurer Lieder. Ups. Gott liebt es, wenn wir ihn anbeten und auch heilig leben. Ihr dürft mal Amen sagen. Er mag es nicht, wenn wir nur im Gottesdienst so tun. Halleluja, praise the Lord. Und kaum sind wir raus, ganz anders leben. Wir sind geschaffen, um den Herrn zu ehren. Mit unseren Lippen und mit unseren Händen. Mit unserem ganzen Menschen. Und es erregt den Zorn Gottes, wenn die Menschen, die eigentlich zu ihm gehören und ihn kennen, aber so leben, als würde es Gott nicht geben. Aber du bist Gott nicht egal. Und einem Gott, der unendliche Gnade hat, hat aber nicht unendliche Geduld. Er hat viel mehr Geduld als wir. Aber auch Gottes Geduld ist endlich. Das sehen wir in der Bibel immer wieder. Die Menschen denken aber, weil Gott gnädig und geduldig ist, seine Geduld sei unendlich. Aber es gibt immer ein Ende. Es gibt immer einen Stopp. Es gibt immer eine Zeit, wenn Gottes Geduld ausgeschöpft ist. Der Vater im Himmel lässt nicht alles immer weiterlaufen ohne Konsequenzen. Er hat nur mehr Geduld, als wir erwarten würden. Er warnt seine Leute, er schickt die Propheten, er gibt Warnschüsse vor den Bug. Geht uns mit viel Geduld hinterher. Aber es gibt den Punkt, wenn wir nicht reagieren, dann schaltet er nochmal höher in der Gangart. Hat das jemand von euch schon mal erlebt? Wenn wir nicht reagieren, dass Gott dann doch nochmal höher schaltet und die Sache doch nochmal näher rückt und heftiger werden kann? Und er macht das nicht, um uns zu schikanieren, um uns zu frustrieren, um uns fertig zu machen, sondern er macht das, weil er ein liebender Vater ist und weil er nicht mehr länger zusehen kann, wie wir ständig in die falsche Richtung laufen, auf den Abgrund zu. Weil er uns zurückholen will und dann müssen Taten manchmal Konsequenzen haben. Die Eltern werden sagen, ja, so ist es. So ist es mit unseren Kindern auch. Manchmal muss es Konsequenzen haben. Und es hat manchmal keinen Zweck, immer noch mal weiter geduldig zu sein, weil es wird nur schlimmer. Es wird nur mehr. Aber wenn Gott uns in die Tiefe führt, heißt das nicht, dass er uns nicht mehr liebt. Und das heißt auch nicht, dass er uns vergessen hat oder loslässt. Sondern es heißt, dass er uns zu einer Erkenntnis bringen will. Dass er uns zurückbringen will auf einen guten Weg. Dass er uns helfen will, unsere Türen, die wir für den Feind geöffnet haben, zu schließen. Sie überhaupt zu bemerken. Da ließ er die Midianiter 7 Jahre über die Israeliten herrschen. Ich glaube nicht, dass die das als Segen empfunden haben. Wenn die Feinde kommen und dich bedrohen und alles wegnehmen. Das war übel. Das war schlimm. Die haben gehungert. Vielleicht sind Kinder gestorben deswegen. Unfreiheit. Dinge müssen im Heimlichen und Verborgenen geschehen. Aber das Ziel ist, die Not soll sie zurücktreiben zu Gott. Alle Dinge müssen denen zum Besten dienen, die Gott lieben. Wir stellen uns das aber meistens anders vor, wie das passieren soll. Die würden sich bestimmt vorstellen und sagen, Gott, jetzt hau doch mal richtig kräftig rein auf all diese Midianiter und Amalekiter und Beduinen und schmeiß sie raus und schenk uns Freiheit und Frieden. Warum kümmerst du dich nicht um uns? Warum lässt du uns hängen? Wenn sein Volk Gott egal wäre, könnte er es einfach laufen lassen. Und das wäre viel schlimmer. Denn die Verbindung mit ihm, denkt an den Dübel vorhin, würde sich immer weiter lockern. Und irgendwann bricht die Sache dann aus und ist völlig getrennt. Lass uns noch einmal ganz klar herausstreichen. Der Kern der Sünde, jeder Sünde, ist Zielverfehlung. Nämlich an Gott vorbeizuleben, ohne Gott zu leben. Ein Leben, das nicht mit ihm eng verbunden ist und nicht von ihm abhängig ist. Immer dann, wenn du etwas anderem in deinem Leben die erste Priorität gibst und damit den Platz, der Gott allein gebührt, dann ist das Sünde und Götzendienst. Das kann ganz verschieden aussehen. Das kann deine Bequemlichkeit sein, dein Spaß, deine Freiheit, dein Geld, dein Erfolg, deine Angst, deine Familie, dein Partner oder Partnerin, deine eigenen Träume. Das können irgendwelche okkulten Sachen sein. Wenn etwas den ersten Platz einnimmt, dann ist es Götzendienst. Und damit steht die Tür weit offen für den Feind. Du sprichst eine Einladung aus damit. Und der Feind lässt sich nicht lange bitten. Der ziert sich nicht. Auf diese Einladung hat er nämlich schon gewartet. Und da freut er sich und sagt, prima, frisch ans Werk. Vielleicht habt ihr es manchmal schon erlebt. Du tust Dinge, du investierst viel und hast das Gefühl, nichts geht voran. Alles zerrinnt dir unter den Fingern. Als würde es ständig geklaut und weggenommen. Was ist da los? Was soll noch passieren? Was geschieht mir als nächstes? Schauen wir noch einmal genau hin, was mit Gideon passiert. Der Engel des Herrn kam nach Ophrah und setzte sich unter eine Terebinte auf dem Grundstück, das Joasch gehörte, einem Mann aus der Sippe Abiesers. Joaschs Sohn Gideon drosch gerade Weizen in der Kelter, um das Getreide vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sagte, der Herr steht dir bei, du starker Kämpfer. Gideon erwiderte, ach mein Herr, wenn Gott uns wirklich beisteht, warum geht es dann so schlecht? Wo sind all die Wunder, von denen unsere Eltern uns erzählt haben? Sie sagten, der Herr habe uns aus Ägypten befreit. Aber was ist jetzt? Er hat uns verlassen und den Midianitern ausgeliefert. Gideon steckt persönlich mitten in der Situation drin. Er versteckt sich in der Kälte für den Wein, um den Weizen zu dreschen. Das ist nicht der normale Platz. Er versucht, die Midianiter zu täuschen. Es erscheint ihm der Engel und spricht ihn an. Und was macht Gideon? Er klagt erstmal. Wie kann das sein? Warum passiert es uns? Gott hat uns im Stich gelassen. Eine zutiefst menschliche Reaktion, wenn es uns schlecht geht, wenn wir Blödes erleben, zu klagen. Und dann auch gerne Gott anzuklagen. Und er und wir blenden dabei gerne völlig aus, was ist eigentlich Ursache und Wirkung? Die Fehler des Volkes, dass es das macht, was der Herr nicht will, ist die Ursache. Und die Folge davon ist, dass Gott seinen Schutz zurückzieht und dass sie deswegen in schwieriges Fahrwasser gekommen sind. Lasst uns ganz festhalten, Gott hat keine Freude daran, dass es uns schlecht geht. Amen. Sondern er ist ein guter Vater und er will uns beschenken und er hat Freude daran, wenn unser Leben gelingt. Statt zu klagen und anzuklagen, ist es wesentlich zielführender, Gottes Nähe zu suchen und ihn anzubeten. Und ihn zu fragen, Herr, gibt es da eine offene Tür in meinem Leben? Ist da etwas, was ich gar nicht verstanden habe, wo ich einen Weg gegangen bin, der nicht gut ist? Hilf mir zu verstehen, ich will mit dir gehen, ich will deine Wege gehen. Ich lasse meine Pläne los, ich lasse meine Selbstbestimmung los. Jesus, ich vertraue dir. Komm, Heiliger Geist, erfüll mich, gebrauch mich, öffne meine Augen. Ich mache mich von dir abhängig. In den Armen Gottes ist der sicherste Platz auf der Welt. Der Engel des Herrn sah Gideon an und sagte, ich gebe dir einen Auftrag, geh und rette Israel aus der Gewalt der Midianiter. Du hast die Kraft dazu. So ein bisschen schizophren. Gideon versteckt sich, um von den Feinden nicht gesehen zu werden. Und der Engel des Herrn kommt, er klagt ihm und sagt, warum ist Gott nicht mit uns? Warum kümmert er sich nicht um uns? Der Engel, statt zu sagen, ich werde jetzt mal für Ordnung sorgen und der Herr wird eingreifen, sagt zum Gideon, hey, du bist der Mann, befrei das Volk. Ich mit meinen kurzen Armen? Ich mit meiner wenigen Kraft? Wie soll das bitte gehen? Er hat nicht verstanden, dass der Engel ihm zusagt, du hast die Kraft, weil Gott sie dir gibt. Natürlich ist es so ganz typisch Mensch. Er antwortet, wie soll ich das machen? Meine Sippe ist die kleinste in Manasse und ich bin auch noch der Jüngste in meiner Familie. Ganz schlecht im Orient. Die Sippe ist alles, die Familie ist alles. Und jetzt hier der Kleinste und Jüngste, ich soll das machen, geht gar nicht. Aber wisst ihr, wie guckt er auf das Problem? Gott sagt, mach das, und er macht es genauso, wie wir auch sind. Wenn Gott uns einen Auftrag gibt, fangen wir an zu sagen, oh, was sind meine Ressourcen? Was sind meine Fähigkeiten? Wie viel Geld habe ich im Portemonnaie? Kann ich das? Und Gott hat ja nicht gesagt, hey, du sollst es alleine machen. Sondern wenn Gott uns einen Auftrag gibt, wenn Gott uns ein Amt überträgt, sagt er immer, du wirst es tun mit und durch mich. Amen. Fang nicht an, Gott zu begrenzen auf das, was du kannst. Damit wird das Reich Gottes nicht gebaut werden. Wenn Gott sich begrenzt, wenn das nur an dem hängen würde, was wir haben und sind, würde es sehr schlecht aussehen. Die 12 Jünger, als Jesus tot war, wenn die gedacht hätten, oh, wir sind wir 12. Da hätten die doch niemals die Weltmission angepackt. Sondern sie wussten, der Heilige Geist wohnt in uns und ist mit uns und in seinem Namen und in seinem Auftrag gehen wir nach draußen. Beschränk dich nicht auf das, was du hast. Der Herr lebt in dir. Er will, dass sein Reich kommt. Er will, dass sein Wille geschieht. Der Herr sprach zu Gideon, ich helfe dir, du wirst die Midianiter schlagen. Als hättest du es nur mit einem einzigen Mann zu tun. Gideon entgegnete, ich habe es nicht verdient, dass du mich anhörst. Aber wenn du es willst, dann gib mir bitte ein Zeichen, dass du Gott jetzt mit mir sprichst. Ich möchte dir eine Gabe holen, bitte geh nicht weg, bis ich wiederkomme. Der Herr antwortete, ich bleibe, bis du zurück bist. Und der Gideon ist wie wir. Herr, wenn ich es wirklich tun soll, dann gib mir ein Zeichen. Wer von euch hat schon mal um ein Zeichen gebeten? Herr, ich brauche ein Zeichen. Zeig mir etwas. Das ist eine ganz gefährliche Bitte. Denn was ist, wenn der Herr dir ein Zeichen gibt? Wisst ihr, was man nicht wissen will, darum sollte man gar nicht bitten. In dem Moment, wo du sagst, Herr, gib mir ein Zeichen, sagst du ja eigentlich als Subtext mit. Und wenn du mir ein Zeichen gibst, dann werde ich es auch tun. Also wenn du nächstes Mal den Herrn bittest um ein Zeichen, kannst du es auch direkt mit aussprechen. Das hilft dir selbst. Herr, wenn du mir ein Zeichen gibst, werde ich das tun, was du von mir möchtest. Amen. Und wenn du es sowieso nicht tun willst, dann frag lieber auch erst gar nicht um ein Zeichen. Also er sagt, gib mir ein Zeichen. Gott sagt, ich helfe dir und das reicht ihm nicht. Er sagt, gib mir ein Zeichen dafür. Ich will es noch greifbarer haben. Er ist nicht zufrieden mit Gottes Wort allein. Er will eine Bestätigung. Oh, liebe Geschwister, wie oft sehen wir, wenn der Herr mir doch nur ein Zeichen geben würde. Haha. Wie gesagt, ganz riskant. Gideon schlägt vor, ich mache für den Engel ein Essen. Und er bereitet das zu. Es ist aufwendiger als bei uns. Er greift nicht einfach in die Tiefkühltruhe. Er muss das Zicklein erst noch schlachten, das Korn erst noch mahlen. Endlich ist das Essen fertig und er bringt es dem Engel. Brot und Fleisch. Und der sagt, nee, stell's mal da auf den Felsen. Und stellt das hin auf den Felsen. Der Engel nimmt Engel des Herrn nimmt den Stab, berührt den Felsen, aus dem Felsen kommt Feuer heraus und verzehrt das ganze mühsam zubereitete Essen. Nicht zufällig macht es der Engel so mit dem Stab auf dem Felsen mit Feuer. Das erinnert doch sehr an den Mose. Ein deutliches Zeichen. Jahwe hat einen Altar, du gibst die Gabe, das Feuer verzehrt es, er hat es. Jetzt würden wir uns doch vorstellen, der hat ein Zeichen bekommen und jetzt ruft er das Volk zusammen. Der hat mir ein Zeichen gegeben, lasst uns gegen die Feinde in den Kampf ziehen, alle mir nach. Das wäre eine sehr angenehme Aufgabe. So sagen, Gott will es und alle zusammen und jetzt geht's los. Und oft stellen wir uns das genauso vor. Aber lass uns noch einmal erinnern, warum waren die Midianiter, herrschten die über Israel? Weil sie getan hatten, was dem Herrn missfiel. Nämlich sehr konkret hatten sie angefangen, andere Götter anzubeten. Ja, und dieser Dorn im Auge ist das Erste, was entfernt werden muss, damit sich etwas ändert. Der Götzendienst. So richtet sich die erste Aktion auch nicht gegen die äußeren Feinde und gegen die Midianiter, sondern gegen den Götzendienst in der eigenen Familie und in der eigenen Nachbarschaft. Liebe Geschwister, das ist oft das Schwierigste. Viel schwieriger, als gegen die Feinde von außen zu Felde zu ziehen. In der eigenen Nachbarschaft und Familie, mit den Leuten, mit denen man ganz vertraut ist und gut kennt, die das machen, was Gott nicht gefällt. Ihr wisst alle ganz genau, wie heikel es ist, da nur etwas zu sagen oder anzudeuten. Geschweige denn das zu machen, was der Gideon jetzt hier soll. Er soll nämlich das Götzenbild, das auf dem Grund und Boden seines Vaters steht, ein Altar für Baal und ein Holzbild, Holzpfahl für Aschera, die soll er vernichten, einen neuen Altar bauen, den besten Stier seines Vaters darauf schlachten und mit diesem Holz von diesem Aschera-Bild das Opfer verbrennen. Stell dir das kurz vor in deiner Familie. Könnte Stress geben. Gideon ist nicht ganz blöd. Er macht die Sache bei Nacht. Damit er wenigstens dazu kommt, die Sache durchzuziehen, bevor die Familie und die Nachbarn Amok laufen. Am nächsten Morgen, die Leute sehen es natürlich sofort. Der alte Altar ist weg, das Götzenbild ist weg, ein anderer Altar steht da. Und sie denken natürlich, das bedeutet Unheil. Die Götter sind beleidigt worden. Sie fordern von dem Joasch, gib uns deinen Sohn heraus, er muss sterben. Diese Tat muss mit Blut gesühnt werden. Aber der Joasch, überraschenderweise, obwohl auf seinem Grund und Boden das alles stand, sagt, wollt ihr jetzt für Baal streiten? Also wenn es ein richtiger Gott ist, dann soll der für sich selbst kämpfen und soll meinen Sohn töten, aber nicht ihr. Gideon kann nicht das ganze Land reinigen vom Götzendienst. Er kann nicht überall rumreisen und alle Altäre zerstören. Aber da, wo er wohnt, wo Gott ihn hingesetzt und eingepflanzt hat, da kann er Verantwortung übernehmen. Da kann die Veränderung anfangen. Und oft geschieht Veränderung so, an einer kleinen Stelle, wo Gott mich hinpflanzt. Es ist wie ein Testlauf für die größere Aufgabe, die noch vor ihm liegt. Und Gott macht es gerne so. Er fordert uns heraus mit kleinen Dingen, um uns dann, wenn wir es gelernt haben, zu gebrauchen für größere. Folge, Ursache und Wirkung, offene und geschlossene Türen. Du bist unter dem Schutz Gottes, es sei denn, du trittst heraus. Du kannst jederzeit zurücktreten in diesen Schutz und die Türen schließen, indem du die Dinge Gott hinlegst und bleiben lässt und wieder zurückkehrst auf den Weg, den er möchte. Und wir alle sind herausgefordert, in unserer Zeit, in unserem Land, das wach zu halten, welche Gnade und Segen wir haben, hier zu leben. Und diesen Frieden, den es durch alle Jahrhunderte vorher nicht gegeben hat, 70 Jahre gab es niemals vorher, 75 Jahre Frieden in Deutschland. Es nicht als selbstverständlich zu nehmen, sondern zu sagen, es ist Gnade des Herrn. Und wenn wir es vergessen als Christen und wenn wir nicht dankbar sind und es lebendig halten in uns, in unseren Gebeten, wer soll es dann tun? Amen.